Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder beim Slut Talk. Heute haben wir mehrere GästInnen zum Thema Intersektionalität. Wir machen diesen Podcast hier im Februar 2022. Er wird aber im März, den sogenannten Weltfrauenmonat, rauskommen, der sich ja so ein bisschen um den Frauenkampftag oder feministischen Kampftag am 8. März drumherum gestaltet. Wir wollen heute ganz verschiedene Perspektiven abbilden und auch drüber sprechen, passt dieser Begriff Weltfrauentag überhaupt noch für uns? Und ich würde euch erstmal einladen, euch nochmal vorzustellen, als wer seid ihr heute hier und auch schon mal so ein bisschen zu zeigen, was für verschiedene Themen und Sichtweisen wir heute auf dieses Thema, dieses große Thema Intersektionalität mitbringen.
Ich bin Mina, ich bin 31, ich bin eine nicht-binäre, braune, dickfette deutsch-tunesische Person. Ich bin Elternteil von zwei Kinder. Ich bin Studentin, Lyrikerin, Aktivistin. Ich beschäftige mich viel mit dem Zusammenhang zwischen Rassismus und Dickfettfeindlichkeit, auch viel mit dem Zusammenhang zwischen Rassismus und Transfeindlichkeit.
Voll schön, dass du heute hier bist.
Hallo an alle, die jetzt gerade zuhören und die heute bei uns sind. Mein Name ist Dunja Robin, ich bin 37 Jahre alt, bin eine bisexuelle Frau mit Behinderungen und ich engagiere mich im Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Bayern, wo ich in der Geschäftsstelle arbeite und diese leite. Und insofern möchte ich heute die Perspektiven mit aufzeigen, die Frauen und Mädchen mit Behinderungen so in ihrem Leben haben, mit chronischen Erkrankungen im Leben haben und dabei auch zeigen, wie vielfältig diese Frauen eben auch sind.
So schön, dass du hier bist, mein Mithost, Hostin hier vom Slut Talk.
Ja, servus, ich bin Sophie, ich bin eine Slut-Talk-Aktivistin und auch sonst beschäftige ich mich viel mit queer-politischen Themen.
Dann Kerstin und meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin hier auch schon ein bisschen länger im Slut-Talk dabei. Ja, was verbindet ihr mit dem Begriff Intersektionalität? Vielleicht können wir gemeinsam nochmal so verschiedene Definitionen, Perspektiven einfach sammeln, weil leider gibt es immer noch viel zu viele Personen, die noch nichts davon gehört haben.
Für mich ist der Begriff Intersektionalität ein sehr wichtiger Begriff. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass unser Netzwerk für wirklich alle Menschen da sein will, die sich als Frauen oder Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung definieren und die einen Wohnsitz in Bayern haben, also eine große, breite Gruppe. Und dadurch ist uns natürlich auch sehr bewusst, dass wir mehrfach diskriminiert werden und dass dann nicht nur dazu gehört, die Diskriminierung, die man vielleicht als Frau oder Mädchen erlebt oder als Mensch mit Behinderung erlebt, sondern dass da einfach noch sehr viele weitere Faktoren mitgehören, wie beispielsweise vielleicht die Herkunft, von welcher Kultur wurde man geprägt, welche Religion hat man für sich gewählt oder in welche Religion wurde man geboren, wie identifiziert man seine eigene Sexualität, seine Gender Identity und viele Faktoren mehr. Und das trifft ja nicht nur auf Frauen mit Behinderung, sondern natürlich auf alle Menschen in unserer Gesellschaft zu und ist deswegen ein sehr wichtiges Thema.
Ja, der Begriff Intersektionalität ist das erste Mal aufgetaucht von Kimberlé Crenshaw. Sie hat diese Definition geprägt. Er ist eine schwarze Frau. Es ist ganz wichtig, das zu benennen, dass diese Begrifflichkeit von einer schwarzen Frau kommt. Intersektionalität bedeutet für mich vor allem Sichtbarkeit von Identitäten, auch wie du gesagt hast, es ist nicht möglich, meine persönliche Diskriminierung beispielsweise nur dadurch darzustellen, indem ich sage, ich bin von Misogynie betroffen, weil ja, bin ich, aber eigentlich immer in Intersektion mit anderen Diskriminierungsformen. Die überschneiden sich und das ist ein ganz fließender Übergang. Ich kann nicht sagen, ich bin von der einen mehr betroffen als von der anderen, sondern die greifen ineinander. Das prägt die Art und Weise, wie die Gesellschaft mich sieht, wie ich mich in Räumen bewege.
Ja, also ich bin mit dem Begriff Intersektionalität zum ersten Mal in Berührung gekommen, als ich, warum ich nicht länger mit weißen Menschen über Rassismus spreche, von Renee Edo Lodge gelesen habe und habe mich dann eben auch weitergehend selbst damit beschäftigt, was das ist und wie das funktioniert. Ich werde ja als weiße heterosexuelle Frau gelesen und bin deswegen nicht so sehr selbst davon betroffen, verstehe aber natürlich das Konzept dahinter sehr gut und das ist mir gerade auch im Feminismus sehr wichtig, aber ich glaube, dass es auch in vielen anderen Bereichen noch viel mehr bedacht werden muss und dass es einfach sehr wichtig ist, dass dieser Begriff Intersektionalität, dass er noch viel mehr Menschen auch eine Bedeutung hat und dass viel mehr Menschen auch verstehen, was damit eigentlich gemeint ist und wie das funktioniert.
Ja, ich finde es auch nochmal wichtig, irgendwie auf die Geschichte von dem Begriff einzugehen. Wie du, Nina, schon gesagt hast, es wurde insbesondere von schwarzen FeministInnen geprägt, hatte auch ja ganz viel zu tun, auch mit schwarzen lesbischen Bewegungen. Wir haben schon so ein bisschen versucht, die verschiedenen Diskriminierungen aufzuzählen, aber irgendwie stellt sich auch immer so die Frage, natürlich ist es wichtig, sich vorzustellen, seine eigene Position, seine eigenen Privilegien zu reflektieren, aber mir wäre es nochmal wichtig zu sagen, dass es eben keine vollkommene Realitätsbeschreibung sind, dass wir keine das plus das plus das sind, dass da auch immer ganz viel mit Fremd und mit Selbstzuschreibungen zu tun hat und man diese ganzen Erfahrungen, die eine Person gemacht hat, schon machen musste, auch eben nicht ansehen kann und dass diese ganzen Zuschreibungen immer konstruierte Kategorien sind. Man sieht oft irgendwie auch im feministischen Diskurs so, ja, mach doch mal den Privilegientest und natürlich ist es wichtig, aber es geht ja auch darum, irgendwie kein Bingo zu spielen und das als größeres Konzept zu sehen.
Ich hätte jetzt total Lust auf Musik und zwar vielleicht von Janelle Monáe Turntables, einer queer, black, omnisexual, non-binary Artistin und Feministin.
Wie seid ihr denn das erste Mal mit dem Begriff in Verbindung gekommen? Wo habt ihr den gehört? Was hat es dann in euch ausgelöst?
Ich habe den Begriff von, muss vielleicht 6, 7 Jahre her gewesen sein, habe ich den im Kontext auch von schwarzen feministischen Aktivistinnen gehört und war sehr erleichtert, einen Begriff zu haben, der mir hilft, Dinge meiner Realität nachvollziehen zu können, weil ich diese Dinge natürlich vorher wusste. Mir war klar, ich werde, wenn ich diskriminiert werde, ist es oft ein Zusammenhang aus Rassismus und Dickfettfeindlichkeit und Misogynie, aber ich hatte nicht die Begrifflichkeit dazu, um das wirklich zu benennen. Und indem ich Intersektionalität als Konzept kennengelernt habe und teilweise begriffen habe, konnte ich einfach für mich selber auch darstellen, was meine Identität bedeutet, wovon ich tatsächlich betroffen bin. Das hilft mir sehr dabei, ein bisschen besser damit klarzukommen, weil ich verstehe, ich bin damit nicht alleine. Das ist nichts, was ich mir selber irgendwie einbilde, in Anführungsstrichen, weil die Mehrheitsgesellschaft ist ziemlich gut darin, uns zu gaslighten und uns glauben zu lassen, dass wir das Problem sind. Und ein intersektionales Konzept hilft mir in meiner Selbstwahrnehmung und auch in meinem Selbstwertgefühl.
Das kann ich eigentlich nur total unterstreichen, was Mina eben gesagt hat. Ich glaube, mir ist der Begriff auch das allererste Mal vor einigen Jahren begegnet beim Networking in München in irgendeinem Gremium, in dem ich gesessen bin, wo ich mich dann nachher auch eingelesen habe. Und mir ging es auch so, es war eine Erleichterung, weil es für mich, auch wenn es natürlich jetzt erstmal um negative Dinge, also um Diskriminierungserfahrungen geht, aber es ist trotzdem für mich ein sehr ganzheitliches Konzept eigentlich, das eben auch zeigt, wir ja, sind nicht nur Labels, die wir uns selber oder andere aufkleben, sondern wir sind einfach alle Menschen. Wir haben alle ganz viele Facetten, wir machen viele Erfahrungen, wir entwickeln uns ja auch immer weiter, wir verändern uns immer wieder und ja, das Leben ist einfach pluralistisch und vielfältig. Und ich glaube, wenn man eben erkennt, ich mache Erfahrungen als Frau, als Mensch mit Behinderung, als Tochter, als Mensch, der seinen Glauben auslebt, als Mensch, der seine Hobbys hat, seine Träume hat, der mobil ist, der sich selbst verwirklichen will. Ich glaube, wenn man das alles mit reinpackt in die eigene Perspektive, dann ja, wird es einfach greifbarer und dann merkt man nicht nur, was einen von anderen trennt, sondern eben auch, was einen mit anderen Menschen verbindet, wo man aneinander andocken kann und wo man eigentlich gemeinsam die Kräfte bündeln kann, um diese Diskriminierungserfahrungen abzubauen und ihnen entgegenzuwirken und dann doch eine fairere, gerechtere Welt für alle zu gestalten.
Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Ja, der Begriff hat ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel Zulauf erhalten. Buzzword überall. Habt ihr denn das Gefühl, dass in der breiten Gesellschaft da schon Verständnis dafür da ist oder sich das mit der Zeit gerade verändert?
Also ich denke, dank der Pandemie sind wir vielleicht alle noch ein klein wenig mehr so in den Blasen, in denen wir uns bewegen. Aber zumindest an der Stelle fällt mir eigentlich sehr auf, dass das Bewusstsein eben doch wächst. Und ich glaube, ich bin auch glücklich, dass ich einfach sage, ich bin auch aufgewachsen in einem Umfeld von Freundinnen, von Eltern, von Menschen um mich herum, in denen man auch sehr offen für so Konzepte ist. Also da fällt es auf fruchtbaren Boden, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, es ist ein Begriff, der vielleicht aus meiner Wahrnehmung heraus auf weniger Widerstand stößt, wenn man ihn Menschen erklärt, weil es vielleicht auch einfach eine Erfahrung ist, die jede und jeder im eigenen Leben machen kann, als es andere Begriffe tun, wie ja zum Beispiel Feminismus. Wir wissen ja alle, dass Feminismus oft auch negativ besetzt ist. Also in meiner Wahrnehmung habe ich bis jetzt eigentlich noch nie wirklich einen Widerstand wahrgenommen, wenn um Intersektionalität gesprochen wurde.
Ich glaube, dass der Begriff Intersektionalität oft einfach verwendet wird im feministischen Kontext, dass Feministinnen sagen, ich bin intersektional, aber dann nicht wirklich verstanden wird, was das bedeutet. Und also, dass wir eigentlich alle gar nicht genau wissen, was das bedeutet, sondern dass ein ständiges Aufarbeiten ist und ein ständiges Reflektieren, weil Intersektionalität sollte im besten Fall bedeuten, dass wir die Diskriminierung innerhalb der Diskriminierungsformen aufarbeiten auch. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, dass wir zwar diesen Begriff verwenden und dass er auch auf weniger Widerstand trifft, wie zum Beispiel der Begriff Feminismus, da stimme ich dir teil zu. Ich glaube aber, dass die Bedeutung und die Relevanz von diesem Begriff nicht greifbar ist für ganz viele Menschen und dass das dann so ein bisschen untergeht, weil ich bin auch in queeren Spaces nicht sicher, weil die Rassismusaufarbeitung dort einfach nicht tief genug ist, nicht weit genug ist, weil ganz viel Envy und Femshaming stattfindet. Deswegen glaube ich, dass wir schon noch einen ganz weiten Weg vor uns haben, auch wenn ich sehe, dass sich an manchen Stellen was verändert, aber die Veränderung findet so meiner Wahrnehmung nach häufiger in Räumen statt, wo mehrfach marginalisierte Menschen sind.
Da gebe ich dir recht. Also ich glaube auch, der Weg ist weit und ich glaube, wir müssen uns auch einfach immer wieder klar machen, dass wir im Grunde, wenn wir von einer diskriminierungsfreien Welt reden oder träumen, erstmal von einer Utopie träumen, der wir uns annähern müssen. Und ja, das ist auch einfach ein Prozess, der wird nie abgeschlossen sein. Wir werden nie die 100% Intersektionalität oder Barrierefreiheit oder diskriminierungsfreie Welt werden wir nie erreichen, sondern da müssen wir immer wieder mit uns selber auch ins Gericht gehen, immer wieder schauen, wo stehen wir gerade und einfach ja immer weiter an uns arbeiten und an der Welt um uns herum und natürlich auch immer wieder aufklären und immer wieder auch ja sich und die Welt um einen herum aktualisieren.
Intersektionalität betrifft jeden Bereich und wir sind vor allem in Deutschland noch ganz am Anfang im Begreifen, was das bedeutet, zum Beispiel auch im medizinischen Kontext, im Kontext, wenn es um bestimmte Diagnosen geht. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr spät meine Autismusdiagnose bekommen, weil die Kriterien hauptsächlich für weiße Männer einfach, also auch Jungs, aber weiße Männer einfach gemacht wurden. Die sind so der Richtwert, wie schaut ein Autist aus? Und AFAB-Personen zum Beispiel, also Frauen und Personen, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, sind in diesem Spektrum nicht bedacht, sodass wir ganz häufig einfach sehr, sehr lange Zeit ohne Diagnose leben, sehr lange Zeit ohne Therapiemöglichkeiten leben. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel, wo das wirklich fehlt. Da gibt es unzählige.
Ist dieses Teilen von den persönlichen Erfahrungen der Weg, wie ihr glaubt, dass wir zu einem breiteren Verständnis kommen in der Gesellschaft?
Ich glaube, dass die Problematik dahinter ist, dass die Mehrheitsgesellschaft, die weiße Mehrheitsgesellschaft, ganz oft unsere Erfahrungen als Inspiration, als Inspiration Porn, Trauma Porn verwendet und dann keine Aufarbeitung stattfindet, sondern es häufig in so ein, ach Gott sei Dank geht's mir gut oder ach, ich bin nicht davon betroffen, ich bin dankbar dafür, dass ich das nicht bin oder es ist so inspirierend, dass du trotz XYZ dies und jenes machst. Und das ist auch Entmenschlichung, die da stattfindet. Das ist auch so, dass wir dadurch nicht gesehen, nicht geachtet, nicht geschätzt werden, sodass ich denke, also mein Weg momentan ist, dass ich einfach Räume reclaimen will, dass ich Räume der Freude schaffen will für mehrfach marginalisierte Menschen und innerhalb von Communities arbeiten möchte, weil ich nicht unbedingt sehen kann, dass Aufklärungsarbeit oder auch Sichtbarkeit in der weißen Mehrheitsgesellschaft als erster Schritt überhaupt irgendwie was bringt für uns.
Also wo du mir hier sehr aus der Seele sprichst, das ist das mit der Inspiration und mit dem, dass einen andere dann so als Leuchtfeuer der Inspiration sehen und dann freut man sich da drüber und dann geht man zur Tür raus und hat es vielleicht schon wieder vergessen und es ist im eigenen Leben dann nicht mehr relevant. Trotzdem denke ich natürlich auch, dass ja dieses Teilen von Erfahrungen, dieses Miteinander in Dialog treten, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Aber wie du schon sagst, nicht nur im Sinne von sichtbar werden und darstellen und dann eben gerade in der heute so ja, überlaufenden Informationsgesellschaft zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, sondern ich glaube tatsächlich, es braucht dann anpacken und gestalten und tatsächlich verändern. Und hier bin ich dann tatsächlich Netzwerkerin mit Herzblut, dass ich sage, also für mich mein Beitrag, den ich hier machen kann und machen will, ist, dass ich tatsächlich sage, ich bin weiterhin in verschiedensten Netzwerken, verschiedensten Settings aktiv, versuche da immer wieder über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, mich zu vernetzen, zu verknüpfen und von anderen dann zu lernen und eben zu schauen, wo stehen wir, wo steht ihr und was können wir ja voneinander abschauen, voneinander lernen und gemeinsam dann gestalten. Zeigt mir aber auch immer wieder, wie wenig ich tatsächlich weiß. Das ist auch was, als ich angefragt wurde, ob ich hier bei dieser Folge dabei sein will, war mir sofort klar, ja, das will ich, das Thema interessiert mich und ich finde das ganz großartig, hier sprechen zu können. Und bei der Vorbereitung dachte ich mir dann aber auch, wow, das ist so ein weites Themenfeld und das ist auch was, was mir in meiner Arbeit und im Alltag immer wieder begegnet, dass man merkt, man steht einfach am Anfang erst, egal wie viel man das Gefühl hat, schon gelernt zu haben und egal wie weit man eigentlich schon ist, irgendwie habe ich zumindest immer das Gefühl, was erzähle ich hier den Leuten eigentlich? Ich stehe ja selber erst am Anfang und weiß doch noch überhaupt nicht Bescheid.
Ich glaube aber auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, wir alle müssen keine ExpertInnen sein, um uns mit dem Thema zu beschäftigen und auch, um darüber zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns das auch trauen. Auch wenn dann mal vielleicht irgendwer zu uns sagt, nee, das ist Quatsch, so ist es nicht, du hast nicht richtig verstanden, dann lerne ich ja auch etwas daraus für mich. Also ich glaube auch, ich habe das oft das Gefühl, da ist viel Angst auch da von Leuten, die selbst nicht betroffen sind und die das Konzept vielleicht doch noch nicht so ganz verstanden haben, erstens zu fragen und zweitens dann halt auch mit anderen darüber zu sprechen. Und ich finde, das ist etwas, was man sehr gut auch in seinem Umfeld normalisieren kann, indem man eben selbst darüber spricht und indem man dort eben versucht, solche Konzepte zu erklären und irgendwie an die Menschen heranzutragen und dabei halt natürlich auch selber immer wieder etwas lernt. Also ich bin sicher auch keine Expertin für das Thema, obwohl ich mich damit beschäftige und mich bemühe, aber ich lerne natürlich auch gerne immer dazu und vor allem, und das war uns auch heute sehr wichtig, wir geben natürlich die Bühne auch immer gerne ab, sofern wir das können und stellen auch gerne unseren Raum zur Verfügung für Personen, die da besser drüber sprechen können als wir.
Und das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, finde ich zumindest, dass man eben sagt, man lernt gemeinsam, man macht sich gemeinsam auf den Weg. Ja, und das hat auch was Empowerndes, was sich gegenseitig Stärkendes, dass man sagt, es muss auch nicht eine von uns oder einer von uns alle Antworten haben, sondern wenn was unklar ist, wie du ja schon gerade gesagt hast, Sophie, einfach mal auch den Mut zu fragen, was uns in unserer Gesellschaft, ja, habe ich das Gefühl, schon wenn ich an meine Schultage zurückdenke, oft fehlt, dass man sagt, man will jetzt nicht den Finger heben, man will nicht sagen, ich habe es nicht verstanden. Aber ich glaube, genau diesen Mut braucht es in unserer Gesellschaft eigentlich eben doch ganz dringend oft.
Ja, ich glaube auch, dass wir alle Intersektionalität nicht in dem begreifen können, was es tatsächlich dann bedeutet. Aber wie auch du gesagt hast, so viel ist Raum geben und zuhören, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, wie es auch letzten Endes besser werden kann, weil ich weiß, ich habe den Großteil dessen, dass ich als braune, nicht-binäre Person offen sprechen kann, Aktivismus betreiben kann, habe ich schwarzen Transfrauen zu verdanken. Das ist etwas, was mir sehr bewusst ist, wo ich auch selber noch viel drüber lernen muss, was das bedeutet, was da für Prozesse stattfanden, bevor es mich überhaupt gab und so weiter. Das ist, ich glaube, intersektional Realität ist gleichzeitig zu wissen, ich darf sprechen, weil es wichtig ist und ich muss nicht immer sprechen.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Kommen wir wieder zu ein bisschen Musik und zwar zu Dark to Light and Dark Again von der Aktivistin und Künstlerin mit Behinderung Galen Lear.
Ja, mich beschäftigt auch voll dieses Zurücktreten und gleichzeitig in Gespräche in meinem Alltag zu intervenieren und zu sagen, so geht es nicht, aber gleichzeitig eben auch nicht den Raum von anderen Personen einzunehmen. Ja, ich würde euch nochmal einladen, wir im Slutwalk. Bei uns sprechen ja auch ganz viele Personen über ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen und wir machen sozusagen Aktivismus, der uns selber eben auch betrifft. Wir alle hier machen eben auch Aktivismus aus unserer eigenen Position und auch aus eigenen Diskriminierungserfahrungen. Und allerdings kann genau das ja aber auch wieder leider Potenziale zur Retraumatisierung bieten. Und ja, ich würde euch einladen zu teilen, wie ist es für euch, diese Gratwanderung zwischen sich selbst die Stimme geben und einzunehmen, Raum und trotzdem aber auch auf sich selbst dabei zu achten.
Bei mir ist es so, dass das was ist, was ich sehr lange nicht konnte, dass ich so eine Balance halte und schaue, dass es mir gut geht in meinem Aktivismus. Das habe ich erst so in den letzten Monaten und Wochen gelernt. Ich habe auf Instagram eine klein, die Plattform ist aber in intersektional-feministischen Kreisen relativ groß quasi. Das heißt, ich werde auch gelesen von beispielsweise transexklusiven radikalen Feministinnen. Es gab auch Beiträge über mich, die sehr verletzend waren und so. Das ist alles was vor allem Online-Aktivismus mit sich bringt, weil die Sichtbarkeit da nicht so kontrollierbar ist, wenn man das öffentlich macht, auch mal sehr hoch ist, dann mal wieder weniger, aber ich da relativ wenig Einfluss drauf habe und ich konnte das eben, wie gesagt, lange nicht, dass ich da auf mich Acht gebe. Mittlerweile ist es so, dass ich eben versuche, nicht mehr als Trauma-Porn, als Inspiration-Porn zu fungieren und das zu machen, was mir wirklich gut tut. Das heißt, wenn ich beispielsweise Bilder zeige von meinem Körper, dann ist es nicht mehr verbunden damit, dass ich großartig Aufklärungsarbeit leiste in Bezug auf Rassismus und Dickfettfeindlichkeit, sondern dann zeige ich ein Bild und vielleicht schreibe ich ein paar Sätze dazu, aber es ist eher für mich, als dass ich das für einen bestimmten Zweck tun möchte. Und so geht es mir zumindest besser.
Also was mir gerade durch den Kopf geht, was ich gerade sehr, sehr, sehr spannend finde, ist so ein Gedankenprozess, dass ich sage, bin ich eigentlich von klein auf schon relativ gut gewesen im Verdrängen, im Dinge von mir abprallen lassen, einfach weil meine allererste ganz spontane Reaktion auf eine Frage, wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, wo bist du schon mal diskriminiert worden, würde ich als allererstes mal sagen, eigentlich nicht oft, eigentlich sehr wenig. Und erst wenn ich dann genauer drüber nachdenke, fallen mir dann doch so einige Geschichten ein. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass tatsächlich mal ein befristetes Arbeitsverhältnis von mir nicht verlängert worden ist, weil, das habe ich dann aus zweiter Hand so gehört, weil ich ein Mensch mit Behinderung bin. Oder ja, dass man mir vieles vielleicht auch früher gar nicht zugetraut hat, weil ich eine Frau mit Behinderungen bin. Oder dass ich weiß, dass meine Mama mir erzählt hat, dass schon als ich klein war, natürlich die Leute uns angestarrt, angegafft haben und mir sowas aber nie aufgefallen ist. Und ich finde das jetzt gerade total spannend, für mich so ein bisschen nachzuvollziehen. Ja, was habe ich mir da eigentlich angeeignet, dass das alles so von mir abprallt? Und ich sage, eigentlich bin ich sehr glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen und habe wenig negative Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, schau genauer hin, schau mal, wo gab es tatsächlich ungute Momente im Leben, weil nur wenn wir uns dessen bewusst machen und nicht dran aufreiben, aber die Dinge auch klar sehen, wie sie sind, können wir sie ja auch verändern und können wir auch dagegen vorgehen.
Die Mehrheitsgesellschaft möchte ja nicht, dass uns das auffällt, dass wir diskriminiert werden. Ich kenne das von mir, dass ich ganz lange nicht verstanden habe, dass ich tatsächlich Diskriminierung erfahre aufgrund von Fettfeindlichkeit zum Beispiel, weil ich das selber so verinnerlicht hatte, dass ich das Problem bin, dass ich sehr viel Zeit gebraucht habe, viele Bücher gebraucht habe, um zu begreifen, okay, das ist strukturelle Diskriminierung. Und so ist es ja mit allen Ismen, dass wir die internalisiert haben, wenn wir davon betroffen sind auch. Und dass, sobald wir was ansprechen, häufig die erste Reaktion von Menschen aus dem Kreis der Mehrheitsgesellschaft her ist, ah, war das wirklich so? Meinst du, das liegt wirklich an Ableismus, an Rassismus, an Transfeindlichkeit? Wir werden ja permanent gegaslightet und wir arbeiten es in einer Welt auf, die jeden Tag weiterhin will, dass wir nicht so existieren, wie wir es tun. Und das ist ein ganz sensibler und auch doch heftiger Prozess zu begreifen, dass ich mich gegen was stelle, was mich jeden Tag weiterhin betrifft und dabei versuche, irgendwie psychisch gesund zu bleiben und zu leben und nicht nur zu überleben.
Ja, ich glaube, das ist einfach für immer diese Balance, in der man als aktivistische Person einfach leben muss. Also man lebt ja immer in dem System, das man bekämpft, egal welchen Aspekt davon oder sogar alle. Und man muss einfach manchmal eben auch so ein bisschen gesund verdrängen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist ja auch ein Mechanismus, den der Mensch nicht umsonst mitbekommen hat. Aber trotzdem, natürlich muss man vor allem die Dinge immer benennen, also auch nach außen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der für alle, die nicht so sehr davon betroffen sind, noch viel wichtiger ist. Also, dass man einfach das mal anspricht, dass man da darüber redet und sagt, okay, wieso gibt es diese Probleme? Warum verhaltet ihr euch so? Und warum fällt es keinem auf, außer mir? Aber man eigentlich ja trotzdem die Fähigkeit besitzt, sich diese Probleme bewusst zu machen. Und ich glaube, wenn man dieses Konzept Intersektionalität mal verstanden hat, dann fällt einem das halt auch total auf. Und man bekommt es anerzogen, dass man das nicht so sieht, sondern wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, in der man alles schaffen kann, egal wer man ist. Die Probleme, wenn man sie nicht überwindet, ist man ja selbst dran schuld. Und zu verstehen, dass es eben nicht so ist und dass es Leute gibt, deren Hürden einfach immens höher sind als die von anderen, das ist halt, glaube ich, das Grundproblem. Und auch Menschen, die eben sehr privilegiert sind, dass sie verstehen, dass ihnen nichts weggenommen wird, wenn andere auch dieselben Rechte bekommen wie sie, das ist ein sehr großer Teil davon, weil es immer so eine natürliche Abwehrreaktion ist, dass man irgendwie versucht, irgendwas festzuhalten und Angst hat, dass man jetzt auch benachteiligt wird. Dass es nicht darum geht, wer jetzt wo in einer Skala von Benachteiligungen steht, sondern überhaupt zu verstehen, dass es eben aber auch alles miteinander interagiert.
Ja, wo wir schon bei dem Thema auch White Tears sind, ja, würde ich gerne nochmal auf den Mainstream-Feminismus sozusagen eingehen, den wir leider auch in Deutschland, auch in Amerika und so weiter immer noch haben, der ja sehr weiß geprägt ist und der eben auch leider neue Ausschlüsse wieder schafft und eben alles andere als intersektional ist. Hattet ihr deshalb auch teilweise das Gefühl, dass Feminismus gar nichts für euch ist? Oder wie ist da von euch die Reibung mit diesem Konzept?
Also da bin ich jetzt wieder an dem Punkt, dass ich sage, Glück gehabt, in der richtigen Bubble auch gelandet, weil eben hier in München, wo ich ja auch mein Wirkungsfeld einfach habe und wo ich das Konzept Intersektionalität überhaupt erst kennengelernt habe, wo ich in viele Gremien und Kreise auch eingeladen wurde, um eben für verschiedene Gruppen, die ich repräsentieren kann, auch zu sprechen. Es waren eben alles sehr positive Erfahrungen in meinem Fall. Aber jetzt sind wir wieder bei, man steht ja erst am Anfang. Dadurch wurden mir eben auch die Augen erst wirklich geöffnet. Was gibt es eigentlich alles noch zu tun? Also ein Beispiel, ich habe vorher mal erwähnt, ich bin eine bisexuelle Frau eben auch. Und das war eigentlich immer relativ unproblematisch für mich. Also ich habe es akzeptiert, mein Umfeld hat es akzeptiert. Soweit, so gut, alles easy. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mich auch für meine eigene sexuelle Identität und die von anderen Menschen einsetzen, die beispielsweise auch behindert sind, muss ich erstmal genauer hinschauen und muss sagen, ja, welche Barrieren gibt es eigentlich? Wo werden wir noch überall diskriminiert und ausgeschlossen? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir eigentlich auf, die Hürden sind noch sehr, sehr hoch, weil oft Räume schon mal gar nicht zugänglich sind, weil oft das Thema Sexualität an und für sich immer noch, gerade für Menschen mit Behinderungen, auch total tabuisiert ist und man sie Menschen, die vielleicht gerade auch lernen, Lernschwierigkeiten haben, also sogenannte geistige Behinderungen, denen spricht man die Sexualität ja oft noch überhaupt ab. Das heißt, wenn ich nicht mal über Sex reden kann, kann ich auch nicht meine eigene Sexualität identifizieren, kennenlernen, erforschen, wenn ich kein Gegenüber habe, mit dem ich mich austauschen kann, das mir Informationen gibt, kann ich auch nicht meine eigene innere Welt wirklich ausloten und selber experimentieren und mich selber kennenlernen. Das heißt, ich finde es sehr schön, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, es gibt auch immer mehr Informationen in leichter Sprache, auch zum Thema Sexualität, Gender Identity und vieles mehr. Aber dann wäre der nächste Schritt, da muss man an die Informationen erstmal rankommen. Und gerade solche Menschen haben vielleicht auch keinen freien Internetzugang oder haben Menschen, die selber mit den Konzepten gar nichts anfangen können, überhaupt nicht drüber reden wollen. Und wenn man sie dann von Informationen, die es gibt, doch wieder ausgrenzt und fernhält, ja, dann kann da auch keine Entwicklung stattfinden.
Ja, das, was du sagst, ist sehr, sehr wichtig und mir ist dabei eingefallen, ich fühle mich grundsätzlich in Mainstream-Feminismus nicht repräsentiert, weil ich nicht repräsentiert werde. Wo es mir aber ganz deutlich aufgefallen ist, war bei der großen Debatte um MeToo, so Content Warning, sexualisierte Gewalt, wo ich gemerkt habe, es ist super schwer, über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Es ist für nicht-behinderte, schöne, dünne Frauen sehr schwer, über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Dick, fette, schwarze Frauen, nicht-binäre Personen, behinderte Menschen haben in dieser Debatte überhaupt keinen Raum bekommen. Es ist ja tatsächlich so, dass es zum Beispiel Studien gibt, die zeigen, dass AutistInnen besonders gefährdet auch sind, sexualisierte Gewalt zu erfahren, weil wir bestimmte Signale nicht verstehen, dass behinderte Frauen ein viel höheres Risiko haben, sexualisierte Gewalt zu erfahren. Und genau deswegen ist Intersektionalität ja so wichtig, dass wir uns auch schützen können und dass auch privilegiertere Menschen uns schützen können. Und wenn wir Debatten führen, in denen überhaupt kein Raum ist und kein Blick dafür ist, dass zum Beispiel Consent was anderes bedeutet für mehrfach marginalisierte Personen, dann ist der Schutz, den wir verdient haben, so weit weg und es ist dann auch eine reelle Gefahr für uns einfach.
Also ich stoße da auch immer wieder ein bisschen dran mit dem Mainstream, dem cis-weißen Mainstream-Feminismus in Deutschland, einfach weil ich als auch nicht-binäre Person da oft nicht mitgedacht werde, auch wenn ich nicht so gesehen werde, weswegen ich schon immer eingeladen bin. Aber ich spreche das halt sehr oft an, weil mir das sehr oft auffällt und da wird schon viel auch noch so abgetan, so ja, jetzt stell dich nicht so an und es muss ja auch Räume nur für Frauen geben. Und wieso? Wir haben das doch voll gut gemeint. Und ich finde, und dann wird auch immer gesagt, beim Frauentag zum Beispiel, der 8. März, der für mich der feministische Kampftag ist, ist leider für viele ja der Frauentag. Und da wird auch oft gesagt, ja, was willst du denn da? Ihr habt doch euren eigenen Tag und macht doch da was. Geht doch da auf eine Veranstaltung. Und dann denke ich mir mal, ja, schön, aber da setze ich halt auch keine von diesen cis-weißen Mainstream-Feministinnen dann für uns ein. Ja, also da ist es dann sehr still. Und da wird dann eben nicht gesagt, okay, heute ist unser Tag, in ein paar Wochen ist euer Tag und dann machen wir auch was, sondern da kommt dann natürlich gar nichts. Das ist schon, was es mir extrem auffällt, weil das mich natürlich auch selbst betrifft. Der weiße Feminismus in Deutschland, der ist auch sehr geprägt von AkademikerInnen und so. Und auch das ist halt ein Problem. Also da wird schon viel auch irgendwie nur für die eigene Bubble getan und so. Und der ist auch natürlich sehr normschön und so. Die Leute, die da auf den Vordergrund gestellt werden, werden, glaube ich, auch manchmal aus so ein bisschen falschen Gründen ausgesucht von anderen. Dafür können sie selbst natürlich nichts. Da ist schon noch viel, viel Luft nach oben. Also wo noch viele Räume, finde ich, geschaffen werden könnten, wo wir voneinander noch viel mehr lernen könnten, wo es schon jetzt auch ein paar Stimmen gibt, die ich sehr schätze und die schon existent sind, aber die einfach auch noch viel mehr Aufmerksamkeit bräuchten.
Ich glaube, dass es auch wichtig ist, an der Stelle zu benennen, und das ist was, womit ich mich immer sehr unbeliebt mache, was ich aber für sehr wichtig halte, ist, dass die weiße Frau, vor allem wenn ich mir die Historie anschaue, wie das Konzept die weiße Frau entstanden ist, wie weißer Feminismus entstanden ist, dann ist es immer auch als Mittel der Unterdrückung von marginalisierten Menschen genutzt worden. Die weiße Frau ist das Gegenstück zum weißen Mann. Das war dazu da, um die Welt mit möglichst vielen weißen, gesunden Kindern zu bevölkern. Und das ist was, was bis heute einfach relevant ist. Und das sehen wir jeden Tag. Wir sehen das so ganz banal in Büchern, in Filmen, in der Werbung und so weiter. Und wir sehen das, wenn es im weißen Feminismus um Frauenquoten geht und so weiter, die natürlich wichtig sind. Aber weißer Feminismus ist Teil unserer Unterdrückung. Denn es geht weißen Feministinnen darum, mit an diesen Tisch zu sitzen. Uns geht es darum, diesen Tisch abzuschaffen, am besten zu verbrennen und was Neues draus zu machen, was eben keine Unterdrückung ist.
Ja, ich würde jetzt gerne so Preach rufen, weil genau das ist, was ich auch immer sage. Wir könnten halt noch so viel weiterkommen, wenn wir gleich noch weiter denken würden und wenn wir gleich immer intersektional denken würden. Nur dann erreichen wir überhaupt Veränderungen. Weißer Cis-Feminismus hat noch nie irgendwas verändert. Der bringt überhaupt nichts. Das ist leider einfach so. Und das ist für mich auch immer extrem frustrierend, wenn ich das sage und dann wird immer so, ja, okay, jetzt. Aber wir haben ja jetzt schon so einen Millimeter geschafft. Ja, nee, eigentlich nicht. Also es ist halt totaler Quatsch. Alle Rechte, die ich heute habe, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, Nina, beruhen auf schwarzen Transfrauen in den USA, die einfach dafür gekämpft haben, dass queere Menschen Rechte haben. Ja. Und ohne die wäre nie irgendwas passiert. Und ohne diese Sklavinnen in Amerika wäre auch vieles nicht passiert, die sich dafür einsetzen mussten, ihre Bedingungen zu verbessern, ja. Und da, finde ich, wird schon, wenn es dann um Feminismus geht in Deutschland, dann werden immer die Suffragetten genannt und so Zeug, wo ich mir denke, ja, also da ist einfach halt überhaupt nichts. Also da ist so wenig Essentielles passiert. Das ist nicht die Geschichte, die wir lernen sollten eigentlich. Also ich glaube, auch da müsste man etwas mehr über den eigenen Tellerrand gucken und verstehen, woher diese Bewegung eigentlich kommt und warum sie überhaupt gibt. Weißer Feminismus ist halt für mich auch Alice Schwarzer und extrem transfeindlich. Ja. Auch das ist, finde ich, ein sehr großes Problem. Und er ist halt auch oft sehr religionsfeindlich, alles, was nicht christlichen Religionen gegenüber ist. Also auch das ist ja in Deutschland ein extrem großes Problem, das ein Problem der Intersektionalität ist.
Ja, weißer Feminismus geht dann auch oft eben mit dem Nicht-Hinterfragen von kapitalistischen Strukturen eben einher und sorgt ja auch teilweise dafür, dass es dann Pinkwashing, Wokewashing, performativen Aktivismus gibt und dass eigentlich das Umstürzen des Tisches sozusagen irgendwie zu so einem, zu Kommodifizierung einfach von Feminismus verkommt und zu so einem kleinen Feminist-T-Shirt, das dann von H&M in Sweatshops ja hergestellt wurde.
Ja, genau. Und auch das ist was, finde ich, der Frauentag bildet es nicht mehr so gut ab. Also es hieß ja auch mal Frauenkampftag. Jetzt heißt es oft nur noch Frauentag. Und es verkommt halt zu so einem random Feiertag, der von der Industrie hauptsächlich für Rabatte genutzt wird, um irgendwelchen Leuten irgendwas zu verkaufen. Also es ist halt die totale Kapitalisierung. Und Fair kennt halt eigentlich das Problem. Deswegen bevorzuge ich halt den Begriff feministischen Kampftag, weil erstens finde ich, Kampftag ist das Richtige. Wir kämpfen da für Rechte, die wir haben wollen. Und Feminismus betrifft halt nicht nur Frauen. Und dementsprechend fände ich halt, wir könnten einfach diesen Begriff verwenden und nicht das zu so einem komischen Grußkarten-Blumenindustrie-Frauentag verkommen lassen. Weil auch das ist ja etwas, was oft damit versucht wird. Du kriegst ja so ein paar Benefits und dann, jetzt sei aber dann ab morgen wieder still. Ne? So, das ist halt ja auch ein Versuch, das einfach zu unterdrücken.
Muttertag 2.0.
Ja, genau, so ein bisschen.
Ja, absolut. Und so funktioniert letzten Endes dann ja auch weißer Feminismus als Schutzmechanismus fürs Patriarchat, weil du gibst denen ein bisschen was und damit halten sie die Unterdrückung von allen anderen marginalisierten Menschen quasi aufrecht. Und wie du sagst, Kampftag trifft sehr gut, weil wir kämpfen für das, was uns schon immer zusteht.
Ja, und ich habe vorher mal gesagt, also ich habe hier gute Erfahrungen gemacht, habe auch gesagt, einfach weil ich privilegiert aufgewachsen bin. Und das bestätigt mir jetzt auch gerade das Gespräch mit euch nochmal, weil ich mich eben selber gerade frage, wo sind eigentlich in unserem Netzwerk, das es jetzt seit über 20 Jahren gibt, wo sind hier auch People of Color? Also mir fehlt jetzt im Moment, auch wenn die Tür für alle offen steht, keine einzige ein, die sich mal zu uns verirrt hätte und mit der wir mal wirklich in den Dialog gekommen wären, weil sie an unsere Tür geklopft hätte. Liegt aber ja natürlich nicht unbedingt an den People of Color, die dann ihren Weg nicht zu uns finden, sondern die Frage ist halt auch, wie finden wir zu ihnen? Was müssen wir noch an Strukturen, an Denkmustern umstellen? Was müssen wir auch noch lernen, damit wir hier wieder auch Barrieren abbauen? Und ich meine hier eben nicht nur die Rampen oder die niedrigen Schwellen, die man ja mit dem Rollstuhl dann überwinden kann, sondern eben tatsächlich auch, was hält gewisse Gruppen von Menschen davon ab, die Orte überhaupt zu finden, zu denen sie eingeladen sein sollten?
Also ja, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, dass ich mich oft so im realen Leben aus feministischen Orten, wo ich weiß, da sind sehr viele weiße Menschen, einfach fernhalte, weil ich Angst habe, retraumatisiert zu werden, mich nicht sicher fühle. Online-Aktivismus ist für mich einfacher, vor allem auch als autistische Person, weil die Barrieren im echten Leben einfach sehr groß sind. Aber ja, dass ich mich fernhalte von solchen Räumen, hängt schon einfach mit Erfahrungen zusammen. Und ich weiß, dass ich da nicht die einzige Person bin. Wir BPOC sind ganz häufig einfach eine Randgruppe, obwohl wir das nicht sind. Wir werden erst dann mitgedacht, wenn uns irgendwas passiert. Und es fällt eben erst, auch wie du sagst, Menschen oft erst nach sehr, sehr langer Zeit auf, dass wir fehlen in bestimmten Räumen, weil wir nicht dazugeholt wurden. Und weil einfach, ja, diese Barriere, dass ich quasi selber dann in so einen Raum komme, das ist zu hoch. Das ist was, das ich mir selber gar nicht antun würde.
Und geht ja, jetzt spreche ich wieder über unser Netzwerk, nicht nur geht uns das so mit People of Color, sondern eben mit ganz verschiedenen Gruppen. Also zum Beispiel auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sich vielleicht auch selber dieses Label Behinderung gar nicht unbedingt aufdrücken wollen und die sich deswegen natürlich auch nicht angesprochen fühlen, wenn wir sagen, wir wären ein Raum für alle, die sich als Frauen mit Behinderungen selber definieren, tun sie nämlich selber gar nicht. Die definieren sich dann einfach anders. Und das finde ich eigentlich auch einfach was ganz, ganz Spannendes, dass man sagt, damals die Gründungsfrauen haben gesagt, wir wollen so niedrigschwellig wie möglich machen, wir wollen auch gar nicht groß definieren mit einer ewig langen Latte, wir sind für Menschen da, die das und das und das und das Merkmal haben, sondern wir sagen ganz einfach, wir sind ein Netzwerk für alle Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung, Punkt. Damit steht die Einladung für alle, aber so einfach ist es eben nicht. So einfach ist es schon allein dann nicht, wenn ich sage, ja, für alle Frauen mit Behinderungen. Wer fühlt sich ausgeklammert? Wer fühlt sich vielleicht auch nicht eingeladen, wenn ich sage, Frauen und Mädchen, das aber dann nicht weiter definiere?
Ja, und auch die Definition von Behinderung zum Beispiel, die du jetzt gerade angesprochen hast. Also ich lebe auch mit einer chronischen Erkrankung und außerdem mit chronischen Depressionen und Angststörungen. Und ich würde das jetzt nicht als Behinderung ansehen, also auch, weil es mir gerade sehr gut geht, aber auch so grundsätzlich, glaube ich, wäre mir das vielleicht gar nicht eingefallen. Also das ist, glaube ich, ist vielleicht auch was, wo ich selber auch noch viel reflektieren kann. Aber ich glaube auch, dass es etwas, das in den Köpfen der Leute gar nicht so sehr verankert ist, dass auch psychische Erkrankungen und auch solche, die man kennt, wie eine Depression, die vielleicht auch bei manchen Leuten, also die heilbar sind und die dann wieder weggehen und nicht die für immer damit leben müssen, dass es trotzdem eine Behinderung sein kann quasi. Und es gibt ja auch sehr viele Behinderungen, die man eben nicht sieht. Auch das, finde ich, ist immer, wird wenig beachtet. Also ich habe eine sehr gute Freundin, die eine Behinderung hat, die man nicht sieht. Und die wird natürlich gar nicht so wahrgenommen, obwohl die auch extrem natürlich damit zu kämpfen hat in ihrem Alltag. Ja, ich glaube, da können wir alle eben voneinander lernen. Und das ist ja das Schöne an der Intersektionalität. Wenn wir uns jetzt austauschen, dann kommen wir selber auch wieder an Punkte, wo wir sagen, ah, da ist noch ein Punkt, an dem könnte ich noch weiter was lernen oder auch reflektieren. Und da könnten wir gemeinsam auch weiterarbeiten. Also auch da könnte man ja überlegen, wie schafft man das denn, dass zu euch vielleicht mehr BPOC-Menschen kommen und wie wollt ihr euch da weiter definieren? Wollt ihr euch weiterhin nur an Frauen und Mädchen richten oder vielleicht auch an nicht-binäre Personen oder wie soll da, also das ist ja sehr spannend und in so einem Kontext kann man ja auch gemeinsam dann was Neues erarbeiten. Aber weil wir halt drüber sprechen und weil wir uns halt auch vielleicht nicht verurteilen dafür, dass wir manche Dinge eben nicht perfekt wissen, sondern halt auch manchmal sagen, ja, ich habe da Lücken und ich habe da blinde Flecken, die haben wir alle, das ist halt so. Das braucht man ja auch nicht zu leugnen, dass es so ist. Dafür kann ja keiner was. Wir sind alle in diesem System aufgewachsen und wir sind alle Kinder davon und viele Dinge müssen wir halt entlernen. Das ist halt die Aufgabe, die wir alle haben und da muss man sich auch nicht immer schlecht fühlen dafür, zu welchem Zeitpunkt man etwas erkennt, ist halt auch einfach manchmal so, wie es ist.
Im Gegenteil, ich glaube, ich würde da jetzt tatsächlich auch alle, die zuhören, die sich jetzt selber gerade überlegen, wo könnte man sich noch einklinken, was könnte der nächste Schritt sein, auch einladen, das einfach als ja eine Bewusstseinsübung, eine Übung zur Schärfung des eigenen Bewusstseins anzusehen und einfach zu sagen, man kann da tatsächlich neue Denkmuster anlegen und man darf aber nicht zu viel Angst vielleicht auch vom Hinfallen oder Stolpern haben, sondern man macht sich einfach auf den Weg und schaut, wohin er führt. Und man geht ihn ja schönerweise eben auch nicht alleine. Wir haben es ja jetzt schon immer wieder gesagt, wir lernen gemeinsam, wir lernen voneinander, wir treten in Dialog miteinander. Und aus meiner Perspektive war das bis jetzt ein sehr, sehr schöner Weg für mich, wo ich auch sage, der macht auch Lust auf mehr und macht neugierig auf, was kann ich vielleicht morgen noch lernen, entdecken, verbessern. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Prozess.
Ja, als du gerade gesagt hast, Dunja, wer definiert sich als behindert, wer definiert sich anders, da hat es in meinem Kopf auch so geklingelt, weil ich, obwohl ich Autistin bin, sehr lange nicht gesagt habe, ich bin behindert, weil dieser Begriff für mich nicht beschrieben hat, was ich erlebe, weil ich den Begriff überhaupt nicht greifen konnte. Und die Begrifflichkeit Behinderung ist ja in Deutschland auch sehr geprägt noch immer von Annahmen, die aus der Zeit des Nationalsozialismus sind. Behinderte Menschen sind genauso wie Juden, Jüdinnen, wie Roma und Sintese verfolgt worden. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was wir wissen das alle, aber das ist ein Begriff, der eine gewisse Historie mit sich bringt, der Gewaltpotenzial mit sich bringt, der Retraumatisierungspotenzial in sich trägt. Und wir finden in Deutschland immer wieder ganz viele Euphemismen für diesen Begriff. Da kommen dann vor allem nicht betroffene Menschen und sagen dann, ja, nee, sag doch nicht behinderte Person, sondern sag irgendwie mit Einschränkungen oder so. Und ich habe
mit besonderen Begabungen.
Ja, genau, so diese merkwürdigen Begriffe, die irgendwie uns dann aufgestülpt werden. Und ich habe irgendwann dann angefangen, bewusst zu sagen, ich bin behindert. Es ist nicht sichtbar, aber ich bin's. Und je öfter ich das sage und je öfter ich auch mich selber damit auseinandersetze, was der Begriff für mich bedeutet, wie mein internalisierter Ableismus, meine internalisierte Behindertenfeindlichkeit aussieht, die ich definitiv habe, wie wir alle, desto einfacher fällt es mir dann, das mitzudenken, auch wenn ich anderen Menschen begegne, wenn andere behinderte Menschen bei mir Raum finden und ich mir dessen bewusst sein muss, wie ich sozialisiert wurde und so weiter.
Can you hear me? Hey, Laura München auf 92.4.
Also weil wir jetzt gerade schon über Begriffe auch sprechen, ein Begriff, den wir jetzt in letzter Zeit öfter benutzen und der auch in unseren Kreisen sehr gut ankommt und wo ich mich tatsächlich auch selber gut drin sehen kann, weil der hier zu diesem Konzept auch gerade ganz gut passt, Menschen, die behindert werden. Denn je öfter ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, dann geht's gar nicht mehr nur um die klassischen Behinderungen, weil man vielleicht wie ich mit einem Gendefekt zur Welt kommt oder weil man durch einen Autounfall eine Querschnittslähmung hat oder vielleicht das Augenlicht verloren hat oder irgendwas, sondern dann kann Behinderung beispielsweise auch sein, in ein anderes Land fliehen zu müssen und dort vor so vielen Hürden bei Antragstellungen und bei der Sprache und bei sonst was zu stehen, dass eine die Gesellschaft, in die man da rein möchte, rein flieht auch, dass einen die Gesellschaft behindert oder dass man eben geboren wird mit irgendeinem Merkmal, sei es jetzt grüne Augen, rote Haare oder eine dunklere Hautfarbe und dass man dann eben behindert wird, nicht weil man eine Brille trägt, sondern weil man eben ja, nicht ins vorherrschende Konzept so ganz reinpasst.
Ich kenne die Begrifflichkeit auch und kenne so unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist, das als betroffene Person so zu sehen wie du auch. Ich glaube, dass es innerhalb der Mehrheitsgesellschaft vielleicht eher dazu führt, dass behinderte Menschen dann nicht genug sichtbar werden, wenn so ein bisschen dieser Gedanke da ist, ah, wir werden alle behindert von der Gesellschaft quasi, dass dann nicht genug Sichtbarkeit, nicht genug Würde, Achtung und Anerkennung für behinderte Menschen stattfindet. Dann, dass das eher so ein, ja, so ein utopischer Zukunftsbegriff ist, den ich dann verwenden kann, wenn quasi intersektionale Diskriminierungsformen nicht mehr relevant sind, was wir nicht erleben werden. Aber
ja. Ja. Und da sind wir ja wieder genau bei dem Punkt, wo wir wahrscheinlich alle schon mal waren, wo wir gesagt haben, mit der Sprache, mit welche Begriffe verwenden wir, wo wir immer wieder merken, nur weil man ein altes Ding neu benennt, verschwindet die Diskriminierung nicht, sondern man rollt es nur vielleicht wieder in irgendeiner Form neu auf. Und ich glaube, gerade dieses sich auseinandersetzen, welcher Begriff passt heute, morgen, aber vielleicht schon nicht mehr oder welcher Begriff passt in welchem Kontext, glaube ich, ist genauso relevant, wie sich zum Beispiel immer wieder Gedanken zu machen, welche Räume braucht es eigentlich? Wo braucht es Räume, die wirklich inklusiv für alle sind? Wo braucht es Räume, die jetzt wirklich mal nur für eine ganz bestimmt definierte Gruppe da sind, weil die einfach auch Räume für sich brauchen, um erstmal selber auszuloten, was brauchen wir, was wollen wir, wo wollen wir hin? Da gibt es ja auch nicht die leichte Lösung, dass man sagt, entweder oder, sondern es braucht einfach beides, genauso wie ich glaube, Sprache ist auch was, das braucht es in bestimmten Situationen einfach unterschiedlich und müssen wir immer wieder neu überdenken und neu nachdenken, wann hilft uns was weiter und wo schießen wir uns vielleicht auch mal in den eigenen Fuß, wenn wir ein Wort falsch benutzen und was lernen wir daraus? Dann sind wir ja wieder bei, Fehler machen ist ja nicht das Ende von allem, sondern man lernt ja wieder neu daraus für die Zukunft.
Ja, und Sprache schafft Realität, Sprache unterliegt ständigem Wandel und passt sich an das, was wir brauchen im besten Fall. Und es fängt eben bei so Dingen an, wir nennen etwas Weltfrauentag und sagen das so dahin und bedenken dann nicht, dass dieser Begriff eine gewisse Realität erschafft, die andere Menschen ausschließt beispielsweise. Es ist super wichtig, in intersektional-feministischen Kreisen in dem Kontext immer wieder drüber zu sprechen, eben wie du sagst, was bedeutet Sprache, welche Begriffe verwenden wir, welche nicht, was verändert sich. Und da ist es, glaube ich, auch einfach gut und wichtig, immer auf die Menschen zu hören, die aktiv davon betroffen sind, eben behinderte Menschen, schwarze Menschen, Transpersonen, nicht-binäre Personen, einfach zuzuhören und zu schauen, okay, wo kann ich lernen? Was kann ich für mich verwenden? Wo ist es wichtig, dass ich nachfrage?
Ja, total. Auch sich irgendwie nochmal, selbst wenn man mit bestem Wissen und Gewissen sozusagen zu seiner aktuellen Position oder zu seinem Wissensstand versucht, safer Spaces zu schaffen, dürfen wir uns nicht zurücklehnen, sondern müssen immer weitergehen und müssen immer mehr entlernen und müssen auch Selbstkritik äußern und auch die Kritik von anderen dann annehmen und ernst nehmen und nicht sagen, ja, aber ich habe es doch gut gemeint.
Gut gemeint ist ganz oft so eher das Gegenteil von gut.
Gut gemacht, ja. Ich fand unsere Diskussion total, ja, auch nochmal augenöffnend. Natürlich ist sie nicht vollständig und könnte noch sehr, sehr lange weitergeführt werden. Und wir haben jetzt hier nur so ein paar Sachen anreißen können in der Zeit. Trotzdem will ich schon mal Danke sagen und ich würde euch nochmal einladen, zu sagen, wo man euch finden kann, wo man euch vielleicht auch engagieren kann als Vortragende.
Ja, mich findet man vor allem auf Instagram als Mina and Their Chaos. Da findet man auch meine Mailadresse und kann mich anschreiben. Und ich arbeite auch hier in München mit dem Verein Beyond Color zusammen und gebe da mit einer Partnerin Vorträge zum intersektionalen Feminismus.
Auch mich findet man sehr einfach im Internet unter netzwerkfrauen-bayern.de. Das ist unser allgemeiner Webauftritt. Da findet man von mir und auch all meinen Kolleginnen und den Sprecherinnen die Kontaktdaten.
Ja, ich wollte euch auf jeden Fall nochmal, ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure wertvollen, ja, Beiträge und eure Arbeit sagen. Und
vielen Dank, dass ihr diese Aufklärungsarbeit auch immer wieder macht, weil sie ist unfassbar wichtig. Ohne das wären wir nichts.
Ich danke auch, dass ich teilnehmen durfte.
Ich ebenso und ich weiß jetzt schon, ich nehme viele Gedanken mit.
Ja, ich sage auch euch Zuhörenden vielen Dank und ich hoffe, dass ihr den feministischen Kampfmonat mit neuen Augen betrachten könnt und nicht nur das, sondern auch die Inspiration oder die Impulse in euren Alltag mit einbinden könnt. Und bis zum nächsten Mal beim Slut Talk.